verschrieben sich die Völker und Sprachen, Heiliges Römisches Reich, Süden, deutsche Nation, Norden, die germanischen, nordischen Staaten und Sprachen verschieben sich in den äußersten Westen nach Nordamerika und die romanischen Sprachen nach Südamerika. Und während dieser Zeit, wo sich die Gliedmaßen dieses Menschenleibschattens von Babel bis Rom und zuletzt USA darstellen, während die Gliedmaßen, Schenkel, Beine, sich über den Atlantischen Ozean verschieben, tatsächlich gab die Zeit, wo Israel unter die Nationen zerstreut ist, das Meer der Nationen, wird da überbrückt. Und in dieser Zeit hat Gott das englische Weltreich als erstes Reich zum ersten Mal mit globalem Umfang zur Darstellung gebracht. England, sehr christlich, sehr religiös christlich, solange bis, ich rede im Bild, ein Pharao an die Regierung kam in England, der nichts mehr von Josef wusste und begann Israel, anstatt Israel zu helfen und zu rühmen und zu ehren, zu plagen, ja, zu knechten. Das heißt, solange eine Regierung in England war, christlicher Gesinnung, bis und mit Ersten Weltkrieg und gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Labour-Regierung an die Führung kam, war es aus mit der Christlichkeit und deshalb kein Verständnis für Israel. Also, das in den Überblick noch einmal und hier zurück zu Esra. Denn, was wir hier lesen nun, so war es, ja, nochmal das Ganze von Babel bis USA, waren die Weltreiche geografisch nebeneinander, von Osten nach Westen, aber bildeten den Schattenriss eines menschlichen Körpers. Haupt im Osten, Füße ganz im Westen. Und geografisch nebeneinander, von Osten nach Westen, geografisch. Zeitlich nacheinander. So. Gott sieht Babel als Löwe, oder immer weibliche Tiere, Löwe, Persien als Bär, Griechenland als Panther, Rom als namenlose Bestie, wildes Tier. Und Offenbarung 13 sieht Johannes aus dem Meer der Nationen ein einziges Tier heraussteigen, Merkmale, ohne Namen vorerst. Mit wem kann ich das vergleichen, überlegt Johannes? Erstens mit einem Panther, geht auf Bärenfüßen, spricht die Sprache eines Löwen. Merken wir? Da sind jetzt am Ende der Tage in unseren Jahrzehnten alles global erweitert und alles, was war und geschah, geschieht jetzt gleichzeitig global, universal und zum Glück sehr rasch, in abgekürzter Weise. Nun, Esra und die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft sind jetzt wieder Geschehnisse und Dinge, Modellvorführungen oder Bühnenvorführungen Gottes, was jetzt geschieht. Endzeitlich, in der Vollerfüllung, und das zu beachten, da geht es zum Glück nicht so lange wie da beim Wiederaufbau Jerusalems. Wir werden sehen. Prächtige Verfügung des Chores. Und was geschieht? Eine Klageschrift von Widersachern der Juden bringt es fertig, dass der Bau des Tempels und der Stadt jahrelang, ich habe gelesen, etwa 17 Jahre lang eingestellt wurde. Wir werden es lesen. Und erst als die Propheten Zacharia und noch einer der kleinen Propheten weissagten, jetzt muss der Bau vollendet werden, Gesamtbau, Tempel und Stadt, begannen sie wieder Klageschrift an den derzeitigen König, der untersucht, ob das stimmt, dass Kores das damals befohlen hat, wird bestätigt und jetzt kommen großartige Befehle der nächsten Könige, dass der Bau nicht nur vollendet werden muss, sondern dass alle Welt verpflichtet ist, finanziell und in jeder hin, nur denkbaren Hinsicht, Israel am Bau der Stadt und des Tempels zu unterstützen. So war es einmal und so ist es heute. Ja. Wenn das letzte Weltreich USA im Osten Westen die Weltherrschaft haben wird, dann kommen die Befehle noch schärfer, noch deutlicher, noch rascher und dann geht es nicht jahrelang oder irgendwie so, sondern geht alles mit den modernsten jetzt von Gott in die Hände der Menschen gegebenen Mittel, dass alles in äußerster Kürze geschehen kann und geschehen wird. Jesaja 1, Vers 2, der Führer der Rückkehrenden war der wunderbare Mann Zerubabel, heißt auf Deutsch, der in Babel Geängstigte. Und dann Jeschua, Nehemia, Mardukai ist auch einer der Führer bei der Rückwanderung nach Jerusalem. Und das nächste, was geschah, weil der Tempel gebaut wurde, begonnen wurde, da mussten sich Priester melden, die sagten, ja, ich bin auch priesterlicher Abstammung, also nicht nur ein Levit, sondern ich bin noch von den Kehatiten, hohe priesterliche Abstammung. Die suchten ihr Geschlechtsregister, eine Anzahl und fanden es nicht. Und wer das nicht schriftlich nachweisen konnte, dass er abstammt, erstens von Aaron, nicht? Dem ersten hohen Priester, über den und den und den, genau wie die Geschlechtsregister in der Bibel festgehalten sind, wer das nicht nachweisen konnte, wurde vom Hohepriesterdienst ausgeschlossen, als unrein erklärt. Also ganz genau wurden die Dinge dann beachtet. Das Wunderbare, Eigenartige besteht darin, dass wir in Kapitel 3, Vers 1 bis 3, das haben wir ja das letzte Mal kurz durchgenommen, Kapitel 3 lesen, Vers 2, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder, machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israel. Bevor der Tempel da war, die haben noch nicht einmal den Grund gelegt für den Tempel. Und was bauen die zuerst? Den Altar. Wunderbar. Ob sie gewusst haben, was sie tun, ich weiß nicht. Aber es scheint ja auch heute in Israel so der Fall zu sein, dass die schon sehr bemüht sind um alle Einzelheiten bei der Opferung, bei den Opfervorschriften. Altar, Darstellung der Liebe Gottes. Wunderbar. Auf alle Fälle waren die genannten Männer von der Treue und Barmherzigkeit ihres Gottes überwältigt und konnten nicht anders als zuerst das bauen, das Zentrum im Vorhof ihres Gottes, den Schlachtopferaltar, ja, darstellend die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit Gottes und die Opfergabe darauf, wo Feuer brennt, Fleisch geschlachtet wird, Blut fließt, ja, stellt die Gerichte Gottes dar, der Altar die Liebe Gottes, entgegen der Lehre der Pharisäer und Schriftgelehrten, der Gesetzeslehrer, erklärt Jesus, der Altar ist größer als die Opfergabe. Das heißt auf Deutsch, die Liebe Gottes ist größer als die Gerichte Gottes. Zweitens, der Altar heiligt die Opfergabe. Das heißt, die Liebe Gottes heiligt alle Gerichte Gottes. Und drittens, der Altar, Selbstverständlichkeit, der Altar prägt die Opfergabe, nicht umgekehrt. Selbstverständlich. Das heißt, die Liebe Gottes prägt alle Gerichte Gottes. Das ist auch Evangelium. Ganz wunderbar, herrlich. Also, sie bauen zuerst den Altar. Kapitel 3, 1 bis 3. Dann feiern sie, Kapitel 3, Vers 4 und 5, das Laubhüttenfest und die Neumondfeste. Wieder. Und dann erst Kapitel 3 im Vers 6, da wird die Grundlage zum Tempel noch vermisst. Der Altar ist schon gebaut. Tempel noch nicht da. Vers 7, nun zum Bau des Tempels, das haben sie offenbar sich erlaubt, wie Salomo es gemacht hat bei dem herrlichen Tempel, den Salomo gebaut hat. Da hat er Tyro und Sidonier aufgeboten als Werkleute, um vom Libanon, heute Libanon, ne, kommt auch noch, vom Libanon Zedern zu schlagen zu diesem Tempelbau. Ne. Also, Sidonier, Sidon und Tyrus und Tyro haben sie beauftragt, beim Tempelbau mitzuwirken, vor allem das Material vom Libanon hinunterzuschaffen ans Meer und auf Flößen nach Jaffa zu bringen und dann es nach Jerusalem hinauf zu befördern. Eigenartig, was war, also schon damals, erste Vorerfüllung, wieder Einsatz von Sidoniern und Tyrern, um Holz vom Libanon zum Tempelbau zur Verfügung zu stellen. Dann Kapitel 3, Vers 10. Endlich findet die Grundlegung des Tempels statt unter Jubel und Tränen. Soweit haben wir das letzte Mal die Sache anschauen dürfen. Jetzt kommt Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Beginnen sie nun, den Tempel zu bauen unter ständigen Verhinderungsmanipulationen der umwohnenden Leute. Was sind das für Leute, die hier wohnten, die sie hinderten? Also unter jetzt Arabern und Moabitern und Ähnlichen war die Masse der Bevölkerung, das waren ehemalige Assyrer. Wieso? Als der König von Assyrien die 10 Stämme Israels von Jerusalem wegführte, in Gefangenschaft nach Assyrien, da war jetzt das Land der 10 Stämme sozusagen bevölkerungsleer. Da verpflanzte er assyrische Familien in die Gegend vom nachmaligen Samaria. Also wenn die Juden, wie wir lesen in den Tagen Jesu, die Samariter verachteten, ne, dann deshalb, weil sie eben keine Israeliten sind, sondern Assyrer. Assyrische Nachkommen von Assyrern, die der Assyrer-König da ins Land Israel verpflanzt hatte. Nun haben aber diese assyrischen Bewohner, Neubewohner, vom Lande Israel ein sehr gutes Zeugnis. Was machten die nämlich? Die suchten von Herzen den Gott Israels. Suchten von Herzen den Gott Israels. Und begannen den Gott Israels zu verehren. auf den beiden Bergen Ebal und Gerizim. Also, und jetzt kommen die Juden wieder aus Babel zurück und das passt denen gar nicht mehr. Denn dann wissen sie, dann ist unser Religionssystem Nachahmung Israels, also jetzt kommt der echte, die echten Verheißungsträger in Bezug auf Besitz dieses Landes kehren wieder zurück. Kapitel 4, Vers 1 bis 6, der Tempelbau unter feindschaftlichen Manipulationen wird begonnen und weitergeführt. Ezra 4, 1 bis 6. Und die Feinde Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung Jehova, dem Gott Israels, einen Tempel bauten. Und sie traten zu Zerubabel und zu den Häuptern der Väter und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr. Und ihm opfern wir seit den Tagen Esarhaddons, des Königs von Assyrien, der uns hierher heraufgeführt hat. Also da haben wir es nicht. Denn die sagen, wir wollen mit euch bauen, euch helfen. Ne? Nur lesen wir zuerst 4 Vers 1, die Feinde Judas. Nicht? Ja. Da hat Gott ihr Herz erforscht. Ja? Mit ihrem Mithelfen bauen war es also nicht von Herzen aufrichtig der Fall. Es kann sein, dass diese sich sagten, ja, wir dienen ja jetzt schon dem Gott Israels, warum sollen wir nicht mitbauen? Nicht? Aber in ihrem Inneren, in ihrem Herzen waren sie Feinde der rückkehrenden Söhne Judas und Benjamins und Levis. Aber Zerubabel und Josua und die übrigen Häupter der Väter Israel sprachen zu ihnen: Es geziemt euch nicht, mit uns, unserem Gott, ein Haus zu bauen, sondern wir allein wollen Jehova, dem Gott Israels, bauen, wie der König Kores, der König von Persien, uns geboten hat. Da suchte das Volk des Landes, diese ehemaligen Nachkommen der Assyrer, da versuchte das Volk des Landes, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie dingten Ratgeber wider sie, um ihren Plan zu vereiteln. Alle die Tage Kores, des Königs von Persien, und bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Aha. Also lange Jahre bauten sie an dem Tempel unter ständiger Bedrängnis der Bevölkerung. Dann haben wir Vers 6, erscheint noch der berühmte herrliche König Ahasveros. Und unter der Regierung des Ahasveros, im Anfang seiner Regierung, schrieben sie eine Anklage wider die Bewohner von Juda und Jerusalem. Es kommt eine Klageschrift. Nicht nur in den Tagen des Ahasveros, sondern auch noch in den Tagen Artasastas. Das ist der gleiche König mit dem Namen Artaxerxes an anderer Stelle. Artasasta hier. Da sehen wir also zuerst der Kores, König von Persien, und dann der wunderbare König Ahasveros und dann noch Artaxerxes oder Artasasta. Ja. Unheimlich lang, mühsam, dieser Wiederaufbau des Tempels. Und jetzt das Schlimmste: Die verfassen eine Schrift an den damaligen König Artasasta, den König von Persien. Und die Schrift des Briefes war aramäisch geschrieben und aramäisch verfasst. Die Namen der Verfasser stehen hier,
Und jetzt,
die schrieben an Artasasta, dein König, einen Brief wieder Jerusalem wie folgt. Dann werden die Namen der Verfasser genannt. Wir können staunen, was die damaligen Briefverfasser und jetzt politischen Inhalts für direkt Gnadengaben hatten, um Briefe zu schreiben. Wenn wir da herausgreifen, Vers 12, Kapitel 4, es sei dem König, also Artasasta, kundgetan, dass die Juden, die von dir heraufgezogen, zu uns nach Jerusalem gekommen sind, sie bauen die aufrührerische und böse Stadt wieder auf und vollenden die Mauern und bessern die Grundlagen aus. So sei nun dem König kundgetan, dass, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, sie Steuer, Zoll und Weggeld nicht mehr geben werden, dir, o König, und solches schließlich die Könige benachteiligen wird. Weil wir nun das Salz des Palastes essen und es uns nicht geziemt, den Schaden des Königs anzusehen, deswegen senden wir und tun es dem König kund, damit man in dem Buche der Denkwürdigkeiten deiner Väter nachsuche, und du wirst in dem Buche der Denkwürdigkeiten finden und wirst erkennen, dass diese Stadt eine aufrührische Stadt gewesen ist und nachteilig den Königen und Ländern, und dass man von den Tagen der Vorzeit her Empörung darin gestiftet hat, weswegen diese Stadt zerstört worden ist. Wir tun dem König kund, dass, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, du deshalb diesseits des Stromes kein Teil mehr haben wirst. Der König sandte eine Antwort an die Verfassung. Er schreibt: Der Brief, den ihr an uns gesandt habt, ist deutlich von mir gelesen worden. Und von mir ist Befehl gegeben worden, und man hat nachgesucht und gefunden, dass diese Stadt von den Tagen der Vorzeit her sich wieder die Könige aufgelehnt hat und dass Aufruhr und Empörung in ihr gestiftet worden sind. Und mächtige Könige sind über Jerusalem gewesen, die über alles geherrscht haben, was jenseits des Stromes ist. Und Steuer, Zoll und Weggeld wurde ihnen gegeben. So gebet nun Befehl, diesen Männern zu wehren, damit diese Stadt nicht wieder aufgebaut werde, bis von mir Befehl gegeben wird. Und hütet euch hierin, einen Fehler zu begehen. Warum sollte der Schaden wachsen, um den Königen Nachteil zu bringen? Hierauf, sobald die Abschrift des Briefes da war, wandten sie sich an die bauenden Juden, und damit hörte das Werk am Hause Gottes auf, bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Kapitel 5. Jetzt sind die kleinen Propheten Haggai und Zacharia, diejenigen, denen Gott jetzt die Weissagung gibt, der Bau des Tempels und der Stadt, der Mauer, muss sofort weitergeführt werden. Und die beginnen nun nach Weisung dieser beiden Propheten. Und schon meldet sich die Opposition wieder. Aber diesmal nicht als Feinde, man staunt, direkt als Freunde. Ich habe den Eindruck, alle diejenigen, die das erreicht haben, dass der Bau eingestellt wurde, hatten je länger, je mehr ein schlechtes Gewissen. Denn die wussten genau, dass Kores, nicht, der erste König, nicht, den Befehl gegeben hatte, zu bauen, und zwar ganz energisch. Wir haben die Worte heute nicht mehr genau gelesen. Ganz energisch hat er Befehl gegeben,
Und nun, Kapitel 5, Vers 3, melden sich wieder, und da ist einer, Tatnai, der wird Landpfleger, also Landpfleger des Darius, genannt hier in der Gegend, in Israel, Landpfleger. Und seine Genossen und kommen zu Zerubabel und den Juden, die bauen, stellen die Frage, wer hat euch Befehl gegeben, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Und es ist wunderbar. Darauf sagten wir ihnen, welches die Namen der Männer waren, die diesen Bau ausführten. Hätten wir nicht gemacht. Ne? Warum haben sie sich das leisten können? Die wussten, wir haben den Auftrag unseres Gottes. Jetzt brauchen wir gar keine Vernebelungskünste anzuwenden, nicht? Jetzt können wir denen offen sagen, so steht es. Und geben die Namen also, Zerubabel ist der Hauptführer und dann der Jeschua und dann der und der und der. Das sind die verantwortlichen Männer. Und was geschieht? Aha. Und deshalb lesen wir, die diesen Bau ausführten, aber das Auge ihres Gottes der Juden war über den Ältesten der Juden, dass sie ihnen nicht wehrten, weiterzubauen, also die sich gemeldet haben, dass sie sich nicht wehrten, weiterbauten, bis die Sache von dem letzten Perserkönig, dem Darius, abgeklärt. Eine Antwort kam. Nun ist es ergreifend, was die da schreiben. Vers 7, Kapitel 5. Sie sandten einen Bericht an ihn, Darius. Also darin geschrieben, Darius, dem König allen Frieden. Es sei dem König kundgetan, dass wir in die Landschaft Juda zu dem Hause des großen Gottes gegangen sind. Und es wird mit Quadersteinen erbaut und Balken werden in die Wände gelegt. Und diese Arbeit wird eifrig betrieben und sie gedeiht unter ihrer Hand. Da haben wir jene Ältesten gefragt, wer hat euch Befehl gegeben dazu? Und auch nach ihren Namen haben wir sie gefragt, um sie dir kundzutun. Und also gaben sie uns Antwort und sprachen, jetzt gewaltig, wir sind die Knechte des Gottes der Himmel und der Erde und wir bauen das Haus auf, das viele Jahre zuvor gebaut wurde. Und ein großer, also jahrelang Baustillstand gebaut wurde. Und ein großer König von Israel hatte es gebaut und vollendet. Das war Salomo. Und jetzt? Aber seitdem unsere Väter den Gott der Himmel gereizt haben, hat er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldäers, gegeben. Und er hat dieses Haus zerstört und das Volk nach Babel weggeführt. Doch im ersten Jahr Kores, des Königs von Babel, hat der König Kores Befehl gegeben, dieses Haus Gottes wieder aufzubauen. Merken wir, das sind keine Gegner, sondern vollständig richtig. Geben sie Bescheid und die Söhne Israels bekennen sich bußfertig zu ihren Sünden. Ein wunderbares Verhältnis zwischen dem Landpfleger, der Samariter da.
Bitte Kassette wenden.
Und den Juden. Vers 14. Und auch die goldenen und silbernen Geräte des Hauses, welche Nebukadnezar aus dem Tempel, der zu Jerusalem war, herausgenommen und in den Tempel zu Babel gebracht hatte, die hat der König Kores aus dem Tempel zu Babel herausgenommen und sie einem gegeben, dessen Name Sesbassar war, den er zum Landpfleger einsetzte. Und er sprach zu ihm: Nimm diese Geräte, lege sie nieder in dem Tempel, der zu Jerusalem ist, und das Haus Gottes werde wieder aufgebaut an seiner früheren Stätte. Aha, bitte. Wird der kommende Tempel neben der Oma-Moschee aufgebaut? Habt ihr die Lehre schon gehört? Gelesen? Liebe Geschwister, auf keinen Fall an der früheren Stätte aufgebaut. Und kein anderes, kein anderer Gott wird da mehr verehrt. Weiter. Vers 16, da kam dieser Sesbassar und legte den Grund des Hauses Gottes, das in Jerusalem ist. Und von da an bis jetzt wird daran gebaut, es ist aber noch nicht vollendet. Und nun, wenn es den König gut dünkt, so werde nachgesucht in dem Schatzhause des Königs, welches dort zu Babel ist, ob es so sei, dass vom König Kores Befehl gegeben worden ist, dieses Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Und der König sende uns seinen Willen hierüber zu. Ah, eigenartig, der erste Brief, Feinde der Juden, die haben darauf gedeutet: O König, in deiner Schatzkammer, in deiner Chronika, guck mal nach, ob Jerusalem nicht immer empörerisch gewesen sei und widerspenstig gegen ihren Gott und so weiter. Und das hat er natürlich gefunden. Und deshalb Befehl gegeben, aufzuhören zu bauen. Und jetzt, und diese, die Frage nicht, liegt in deiner Chronika Klage gegen Jerusalem, sondern stimmt das, dass dein Vorgänger, der weltberühmte Kores, Cyrus, den Befehl gegeben hat, Stadt und Tempel wieder zu bauen? Und das macht dieser Herr König sofort. Untersucht er das ganz genau und findet tatsächlich: Im ersten Jahre des Königs Kores gab der König Kores Befehl, das Haus Gottes in Jerusalem anlangen. Dieses Haus soll wieder gebaut werden, als eine Stätte, wo man Schlachtopfer opfert. Grundlagen sollen aufgerichtet werden. Und dann noch seine Höhe 60 Ellen, also genauso wie der Tempel Salomos war. Noch die Angaben. Und jetzt, Kores hatte schon bestimmt. Und die Kosten sollen aus dem Hause des Königs gestrichen werden. Jetzt liegt Israel finanziell am Boden. Nicht? Ist unser Gott gar nicht in Verlegenheit, denn der Gott Israel spricht: Gold und Silber sind mein. Und wenn er Israel demütigt, gerade an empfindlichster Stelle, besonders die Juden, nicht? Finanziell unter Null, ja. 70 mal 7 mal unter Null, heute ist er der Gott, ist etwa Gott. Der Gott der Juden allein ist ja nicht auch der Gott der Nationen, schreibt Paulus. Doch, er ist auch der Gott der Nationen. Ja. Deshalb hat er Weltreiche mit ihrer Regierung, mit einem Präsidenten, der dann von Gott die Vollmacht bekommt: Ich gebe jetzt Befehl, jetzt wird der Tempel gebaut so und so und die Grenzen gehen an bis an den Euphrat und so weiter und die Gebiete des Euphrats werden gepflügt und zu Fruchtgefilden geschaffen, und alle die Kosten tragen wir. Ja, alles. Nicht nur das, sondern Kores hat noch die Finanzierung weiter sichergestellt. Und die Kosten, Vers 4, sollen aus dem Hause des Königs bestritten werden. Und auch die goldenen, silbernen Geräte des Hauses Gottes, welche Nebukadnezar aus dem Tempel, der zu Jerusalem war, herausgenommen, nach Babel gebracht hat, soll man zurückgeben, dass ein jedes wieder in den Tempel zu Jerusalem kommt, an seinen Ort, und du sollst sie in dem Hause Gottes niederlegen. Nun denn, Tatnai, jetzt wird der Landpfleger angeredet, jenseits des Stroms, also im Westjordanland, und deine Genossen, die ihr jenseits des Stromes seid, entfernt euch von da, also von Jerusalem. Lasst die Arbeit geschehen an diesem Hause Gottes. Der Landpfleger der Juden, bitte nicht mehr du, und die Ältesten der Juden mögen dieses Haus Gottes an seiner früheren Stätte aufbauen. Und von mir wird Befehl gegeben, wegen dessen, was ihr diesen Ältesten der Juden für den Bau dieses Hauses Gottes tun sollt, nämlich von den Gütern des Königs aus der Steuer jenseits des Stromes sollen diese Männer die Kosten pünktlich diesen Männern die Kosten pünktlich gegeben werden, damit sie nicht gehindert sind. Und was nötig ist, sowohl junge Stiere als auch alle Tiere, Weizen, Saas, Wein, Öl, soll ihnen nach dem Geheiß der Priester, die in Jerusalem sind, Tag für Tag unfehlbar gegeben werden. Und so weiter. Ja. Ich, Darius, habe den Befehl gegeben, pünktlich soll er vollzogen werden. Liebe Geschwister, das war einmal so, kann man es heute noch deutlicher, schriftlich und elektronisch und weiß wie, überall bekannt geben. Ja. Wenn dann die Befehle kommen, und zwar geht es dann ganz rasch, wenn es soweit ist. Wir sind vorgerückt bis ins sechste Kapitel. Vers 12, Kapitel 6. Der Gott aber, der seinen Namen daselbst wohnen lässt, stürze jeden König und jedes Volk nieder, die ihre Hand ausstrecken werden, diesen Erlass abzuändern, um dieses Haus Gottes zu zerstören, das in Jerusalem ist. Ich, Darius, habe den Befehl gegeben, pünktlich soll er vollzogen werden. Aha. Was galt damals? Wie viel Mal habe ich schon gesagt, wer heute gegen Israel antritt, kommt um. Und wer Krieg führt gegen Israel, wird vernichtet. So geschah es und so war es. Und was jetzt dann für Befehle kommen zugunsten Israels noch vor der großen Drangsal und wir noch da wären, könnten wir staunen. Immer noch Kapitel 6. Vers 14, Mitte. Und sie bauten und vollendeten nach dem Befehle des Gottes Israels und nach dem Befehle Kores und Darius und Artasastas, des Königs von Persien. Aha. Was haben wir jetzt gelesen? Nach dem Befehle des Gottes Israels, erstens. Zweitens, nach dem Befehl der drei Perserkönige. Stimmt's? Heilsgeschichte Gottes und Weltgeschichte Gottes. Sind die irgendwie trennbar? Auf wunderbarste ineinander verwoben. In der Weisheit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes und Treue des Gottes Israels. Bitte?
Der Anstab Christus, der Antichrist, wird größtes Interesse haben, dass dieser Tempel gebaut wird.
Ja.
Er wird sich da hineinsetzen.
Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja. Vorerst sind die diese kommenden Befehle gebenden Hoheiten, USA-Leute, Israel-freundlich gesinnt, zuerst. Aber der Antichrist lebt schon halt. Der versteht es dann an dritter Stelle, der Reihenfolge der Machthaber nach, eben sich als den Christus zu bezeugen, weil jetzt alles erfüllt ist, was geschrieben steht. Sie haben ihre Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet, Israel ist glückselig im Land, Tempel wird gebaut, sie opfern wieder und wunschgemäß mache ich gerade für die nächsten 7 Jahre, garantiere ich weiteren Frieden, nicht? Also der Antichrist, weiteren Frieden und so weiter. Ja. Er hat die besten Voraussetzungen, gibt ihm Gott, dem Antichristen. Ja. Also fälschlicherweise treffendste Beweise zu bringen, verblüffende Beweise zu bringen, dass er wirklich der rechte Christus sei. Weil Gott ihnen, einer gottlosen Menschheit, kräftige Irrtümer präsentiert. Vers 19, Kapitel 6. Und die Kinder der Wegführung feierten das Passa am 14. Tage des ersten Monats. Ah, jetzt, der Tempel ist da. Denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann, wie einer. Sie waren alle rein. Das ist ein Zeugnis. Oh, nach dem Gesetz. Das waren schöne Zeiten für Israel. Und sie schlachteten das Passa für alle Kinder der Wegführung. Jetzt aufpassen. Achtung. Für alle Kinder der Wegführung erstens und für ihre Brüder zweitens, die Priester, und für sich selbst viertens, drittens, und die Kinder Israel, welche aus der Wegführung zurückgekehrt waren, und ein jeder, der sich von der Unreinigkeit der Nationen des Landes zu ihnen abgesondert hatte. Ja. Also Proselyten, neutestamentlich, zu ihnen abgesondert hatten, aus der Unreinigkeit der Nation des Landes zu ihnen abgesondert hatten, um Jehova, den Gott Israels, zu suchen, ja, jetzt ist denen ernst, etlichen oder einer Anzahl, aßen das Passa. Und sie feierten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage mit Freuden, denn Jehova hat ihnen Freude gegeben und ihnen das Herz des Königs von Assyrien zugewandt, sodass er ihre Hände stärkte in den Werke des Hauses Gottes, des Gottes Israel. So. Ja, was hat hier auf einmal noch ein König von Assyrien zu tun? Ja. Das ist kein anderer König, sondern das Weltreich der Meder und Perser reichte ja viel weiter als das damalige assyrische Weltreich. Weiter nach Osten und weiter nach Westen. Also Assyrien, das ist das Riesengebiet, der König von Assyrien war vollständig unter der Kontrolle des Darius. Also er war auch König von Assyrien. Und so könnten wir weiterfahren. Wir schließen heute ab mit dem feinen Hinweis. Kapitel 7, Vers 12. Vers 11 noch zur Orientierung. Und dies ist die Abschrift des Briefes, welchen der König Artasasta dem Priester Esra, dem Schriftgelehrten, gab. Dem Schriftgelehrten in den Worten des Gesetzes Jehovas und seinen Satzungen für Israel. Artasasta, also der wird da König von Assyrien genannt, König der Könige, Esra dem Priester, dem vollkommenen Schriftgelehrten. Erinnert ihr euch, liebe Geschwister, als wir beginnen durften, ins Buch Esra hineinzuschauen, ich darauf hinweisen durfte, dass Esra Modell ist für Jesus Christus als der vollkommene Schriftgelehrte und Nehemia das Vorbild, das Modell ist für Jesus Christus als den vollkommenen Landpfleger. Ja. Für uns ist Jesus Christus der, der seines Leibes wartet, der Glieder seines Leibes auf unserer Ebene. Nehemia, wunderbares Vorbild für Christus. Soweit für heute.
Weiteres Band leer.